haben in den letzten Wochen und Tagen Meldungen die Republik im wahrsten Sinne erschüttert. Da ging es um die Großen in der Chemiebranche und in der Pharmabranche. Es ging um Boehringer Ingelheim, es geht um Eli Lilly. Das sind alles Konzerne, die an sich mit Investitionsentscheidungen für Deutschland von sich reden gemacht hatten und jetzt mit einmal sagen, nein, wir kommen nicht oder wir machen es kleiner oder wir müssen noch mal überlegen. Was ist los? Chemie- und Pharma-Standort Deutschland. Über diese Frage rede ich mit dem Arzt, Chemiker, Pharmaentwickler und Unternehmensberater Jörg Schierholz. Jörg Schierholz kennt die Branche aus Forschung, er kennt sie aus klinischer Entwicklung, Zulassung, Produktion, Medical Affairs und Unternehmensführung. Es gibt eigentlich keinen Bereich, den der Manager nicht schon besucht und wo er nicht hineingeguckt hat. Er hat für internationale Pharmaunternehmen gearbeitet und begleitet Unternehmen im Life-Science-Bereich seit vielen Jahren. Guten Tag, Herr Schierholz. Schön, dass Sie heute dabei sind.
Ja, danke für die Einladung.
Bevor wir über den Standort Deutschland sprechen, würde ich gerne einfach ein bisschen mehr zu Ihrer Person wissen. Wer ist Jörg Schierholz? Wie würden Sie sich selber beschreiben?
Ich bin weltoffen.
Das ist gut.
Neugierig. Interessiert und aktiv und ich versuche mir die Welt distanziert, aber sehr genau anzuschauen und versuche nicht andere Meinungen ungeprüft zu übernehmen. Das habe ich früher gelernt, weil ich selber viel geforscht habe, sehr viel publiziert habe und bin eigentlich in der Betrachtung dessen, was draußen passiert, freundlich gestimmt, aber skeptisch.
Wenn Sie sagen, Sie haben viel geforscht, dann klingt das interessant, sehr spannend. Woran haben Sie geforscht?
Ja, ich kam ja eigentlich zuerst als Diplomchemiker und später als Arzt in die Infektiologie und habe dort insgesamt 7,5 Jahre gearbeitet. Und ich habe an Biofilmen gearbeitet, das heißt an Bakterien, die an Oberflächen sich ansiedeln, dort quasi große Kolonien bilden. Und dann eben, was Krankheiten betrifft oder besiedelte Implantate, sich ganz schwer wegkriegen lassen. Also, und das ist ein interessantes Thema, einerseits für Implantate, aber auch andererseits für Oberflächen im Körper, beispielsweise Herzklappen, die sich infizieren können. Und dann ist da ein Biofilm drauf. Ja, dann hat man eine Pneumonie, eine Lungeninfektion. Auch da sind dann großflächig Bakterien, die dann eben eliminiert werden müssen. Das war so mein Thema. Und da habe ich auch relativ viel geforscht. Ich war auch dann später in einem internationalen Forschungsinstitut einige Jahre und dann bin ich in die Industrie gegangen.
Ich habe mal einen von diesen Pharmaforschern besuchen können. Ich habe ihm über die Schulter blicken können. Ich war einen Tag dabei. Und ein Tag ist nicht im Leben eines solchen Forschers. Häufig sitzt man Jahre an einer Entwicklung und muss dann irgendwann feststellen, das war nichts. Ich glaube, man braucht unglaublich viel Geduld. Sind Sie auch ein geduldiger Mensch, Herr Schierholz?
Es geht. Also erstmal muss man ein bisschen ungeduldig mit sich selber sein, weil sonst kommt man nicht voran. Die Ungeduld überträgt sich natürlich auf anderes. Und wenn man dann in einer Umgebung arbeitet, in der die Bürokratie immer weiter zunimmt, und das ist der Fall gewesen. Also seit ich vor über 30 Jahren da begonnen hatte, kam immer mehr dazu, nicht nur im öffentlichen Dienst, also an den Universitäten, sondern auch in den Industriefirmen. Also man beschäftigt sich immer mehr mit Formularen und mit sich selber, anstatt mit Forschung und Entwicklung und für den Dienst am Patienten letztendlich.
Das ist ja etwas, was man im Moment aus allen Firmen hört und was sicherlich eines der großen Themen in Deutschland ist. Allerdings auch im Ausland, wenn Sie das hören, manchmal sieht es da nicht so viel anders aus. Mich würde interessieren, wenn Sie in der Pharmaindustrie so einen tiefen Einblick nehmen konnten. Haben Sie etwas gelernt, etwas festgestellt, das Außenstehenden vielleicht meist bislang verborgen geblieben ist?
Ich sag mal eins allgemein. Also wir haben ja eigentlich miterlebt, dass in den Medien die Pharmabranche als bösartig bezeichnet wird und eigentlich nur Geld verdienen will. Und dann geht die Mär durch, dass man unreife Produkte an den Markt bringt mit einem minimalen Nutzen und maximal Erträge erzielen will. Also ganz so schlimm ist es nicht. Als ich in die Industrie ging, dann hat man mir gesagt, ich wäre auf der dunklen Seite der Macht. So einfach ist es nicht. Also diese Art der Industrie ist weder gut noch schlecht. Sie ist eben Industrie, sie ist hochreguliert. Das heißt also, das, was manche Schreiberlinge annehmen, da wird ganz viel betrogen und dann bekommt der Patient irgendwelche Pillen oder Infusionen, die nichts wirken, aber Hunderttausende kosten. Ja, ganz so schlimm ist es nicht und Betrug wird sehr, sehr schwer gemacht. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass die Pharmaindustrie versucht, Geld zu verdienen und ganz klar, je mehr Geld, umso besser. Und weltweit geht es der Pharmaindustrie nicht schlecht. Also wir haben Wachstumsraten jedes Jahr von zwischen 2, 3, 4% und 5, 6%, also global. Und das ist keine Branche, die eigentlich nur am Jammern ist.
Man kann ja auch umgekehrt sagen, es ist nicht die dunkle Seite der Macht, sondern es ist geradezu das Licht. Es ist die helle Seite. Es wird Medizin produziert, die in der Regel den Menschen ja dann doch hilft. An sich sind es doch die Guten. Aber diese Einsicht ist nicht so weit verbreitet, oder?
Ich würde auch nicht sagen, es sind überall Gute unterwegs. Ja, weil letztendlich auch in vielen Firmen, gerade in amerikanischen Firmen sind, also in großen Firmen, sind diejenigen drin, die gerade von der Finanzbranche kommen. Und die gucken dann eben auf Dinge wie EPS, also Earning per Share, auf die Gewinndynamik. Sie gucken drauf, dass man nicht allzu viel Personal hat und das Personal auch gerne deutlich mehr als die 40, 50 Stunden die Woche arbeitet, dass man wenig krank macht. Also das ist schon tough in der Regel und so richtig Helden sind das alles nicht, aber es geht um Gesundheit und ich kann Ihnen nur sagen, wenn ein Konzern nicht wirksame Arzneimittel verkauft, dann wird er nicht lange überleben. Also das Regelwerk ist eben schon weltweit. Also das betrifft die Chinesen, das betrifft die Amerikaner, auch die Europäer, so, dass man eigentlich ziemlich genau auf den Nutzen eines Arzneimittels guckt. Und wenn der Nutzen gering ist, dann gibt es jetzt auch weniger Geld. Und dann guckt man auch zu in den jeweiligen Staaten, dass der Zugang dieses Arzneimittels für Patienten auch eingeschränkt wird.
Lassen Sie uns mal auf den Standort Deutschland kommen und auf das, was die Pharma bzw. auch die Chemiebranche hier bewegt. Wenn Sie sich das anschauen, mal overall, mal von oben aus der Helikopterperspektive betrachtet, sind Sie eher besorgt oder haben Sie noch einen Hauch Optimismus?
Das kommt darauf an, aus welcher Perspektive man das betrachtet. Wenn ich das aus der Perspektive der Vergangenheit betrachte, also als ich studiert habe, war Deutschland noch die Apotheke der Welt. Und das sind wir schon lange nicht mehr. Und das hat unterschiedliche Gründe. Und das liegt nicht nur an diesem Staat oder an der Bürokratie. Das liegt auch an den Firmen selber. Und das liegt natürlich an unserer Vergangenheit der letzten 100 Jahre. Also zweimal den Krieg verloren. Zweimal wurden alle Firmen komplett enteignet. Die Patente gingen an die Sieger über. Firmen wie Merck in Darmstadt, deren Tochter in Amerika, wurde dann enteignet. Und das ist heute Merck Sharp & Dohme hier in Europa. Und die amerikanische Merck, also die ehemalige Tochter, ist eine der größten Pharmafirmen der Welt. Das so als Perspektive. Und wir hatten im Kaiserreich eigentlich die meisten Nobelpreise im Bereich Medizin, Immunologie, und das hat sich dann auch niedergeschlagen in Patenten und auch in Produkten. Und dann gab es eben diese zwei Kriege, die Enteignungen, und dann wurde es schon ein bisschen weniger.
Aber mit Verlaub, das ist 80 Jahre her.
Ja, aber wir leben ja auch in der Chemieindustrie immer noch von dem, was vor 3 Generationen aufgebaut wurde. Ja. Die Chemie und Pharma hängen ja zusammen, weil früher die ersten Arzneimittel, die hat man ja zum größten Teil aus chemischen Produkten entwickelt. Das waren Chemiker, die das gemacht haben. Heutzutage ist es so, dass also die Hälfte aller neuen Arzneimittel sogenannte biologische Arzneimittel sind. Die werden dann eben beispielsweise von Zellen produziert und nicht mehr durch chemische Synthese. Also das hat sich geändert. Also jetzt, heute ist die Pharmabranche in Deutschland immer noch relativ stabil. Im Vergleich zu anderen Branchen, nehmen wir die Automobilbranche oder heute habe ich gelesen, der Elektronikbereich, Elektrobereich, der hat jetzt einen Einbruch dieses Jahr wieder von 13% im Auftragseingang. Die reine Chemiebranche hat auch wieder negative Prozente und wir haben also in der Produktion insgesamt in Deutschland über die letzten 6, 7 Jahre zwischen 20 und 25% unseres Produktionsvolumens verloren. Das ist fast wie nach einem Krieg.
Höre ich das aber richtig raus? Sie unterscheiden stark zwischen der Chemiebranche, der es verhältnismäßig schlechter geht, und der Pharmabranche, der es immer noch verhältnismäßig besser geht in Deutschland.
Richtig.
Ja. Haben Sie irgendwo in den letzten, ich sag mal, 25 Jahren, seitdem Sie dort aktiv und auch operativ dabei sind, oder in den letzten 30 Jahren, haben Sie irgendwann das Gefühl gehabt, jetzt haben wir einen Punkt, wo sich etwas Grundsätzliches in dieser Branche ändert, wo es in eine Richtung geht, die so nicht beabsichtigt war?
Nee, das ist aus meiner Sicht ein Prozess, der sich über Jahre hinweg fortgesetzt hat, der sich politisch entwickelt hat, aber der sich auch in der gesellschaftlichen Wahrnehmung so entwickelt hat. Ich fange mal an mit der Gentechnik. Deutschland war vor 30, 35 Jahren auch in der sogenannten Gentechnik relativ weit vorne. Die Firma Höchst, die es ja nicht mehr gibt, die hatte Insulin hergestellt, gentechnisch. Und dann hat man in Frankfurt, damals war der Umweltminister Joschka Fischer, dann dafür gesorgt, dass diese Anlage, die erste große in Europa, Insulin nicht herstellen durfte für 12 Jahre. Diese Anlage ist heute ein Museum. Und so hat man dann also verschiedene Innovationen auch eigentlich getötet. Man hat dann Anfang der 90er Jahre das Gentechnikgesetz implementiert und dort quasi die Genforschung verboten. Heutzutage sind sehr, sehr viele neue Therapieformen, zielen darauf ab, Gene irgendwie zu beeinflussen. Das ist jetzt nicht nur die mRNA-Therapie, die sehr umstritten ist im Moment, also was die Impfung angeht, sondern wir haben sehr, sehr viele Bereiche, auch bei seltenen Erkrankungen oder in der Onkologie, wo man mit Beeinflussung der Gene auch sehr, sehr viel Gutes erzeugen kann. Und da sind wir natürlich leider aus politischen Gründen weit, weit hinterher.
Gut, wenn Sie das so beschreiben, wie die Gentechnik damals aus Frankfurt heraus beschnitten oder auch verdrängt wurde, woran liegt das? Ist das eine Risikoaversion, die Deutschen da befallen hat? Oder ist es tatsächlich ein Art Schutzmechanismus? Was sind die Gründe dafür, dass wir solchen Technologien grundsätzlich eher weniger offen, sondern mehr skeptisch gegenüberstehen?
Das hat sich entwickelt. Also als ich noch Kind war, das habe ich jetzt dann nicht so bewusst mitbekommen, aber ich gucke dann in ältere Zeitungsartikel hinein, war man innovationsbegeistert. Also 60er, 70er Jahre, da hat man den Aufschwung gehabt. Da war auch Atomkraft was ganz Tolles. Atomkraft ist nicht toll. Atomkraft ist eine Technologie, die risikobehaftet ist, aber sie, wenn man es gut macht, sehr nützlich. Und bei der Gentechnik ist es genauso. Und das hat sich dann irgendwann gedreht und irgendwann wurde man eigentlich auch skeptisch bezüglich aller neuen Technologien. Und das setzt sich auch in der Bevölkerung durch. Die Medien waren grundsätzlich immer technologiefeindlicher, also gerade die öffentlich-rechtlichen Medien. Die privaten haben sich dann damals erst entwickelt. Und also man hat auch in der Politik, ich war ja jahrelang Bundesfahrerschuss Gesundheit bei den Liberalen, und da hat man uns auch eigentlich offen gesagt, dass man, wenn man die Biotechnologie unterstützt, keine Wählerstimmen bekommt. Das interessiert niemanden.
Sehen Sie jetzt auch so einen Trend, der noch immer anhält? Was weiß ich, wir reden über KI, über künstliche Intelligenz. Und viele fragen sich ja auch, sollen sie sich davor eher gruseln oder sollen sie das umarmen? Also ist der Trend immer noch da, dass wir ablehnend einer neuen Technologie gegenüberstehen?
Ja, ganz sicher. Es gibt natürlich immer Technologiefans, die das alles ganz toll finden und sich auf den nächsten neuen Chip freuen, ja, die nächste neue Software, mit der man rumspielen kann, etc. Die gibt es, aber die Technologie an sich macht vielen Leuten Angst. Das liegt aber auch daran, dass wir immer weniger in der Gesellschaft über Technologie und Naturwissenschaften wissen. Es wird immer weniger gelernt und man weiß auch immer weniger. Das sieht man beispielsweise an der sogenannten Klimapolitik und der Diskussion über das Klima und Welterhitzung und wie sich die Erde entwickelt. Und da ist einfach sehr viel Glauben dabei und immer weniger Wissen und das macht unsicher.
Also Sie plädieren für mehr Wissen und gegen die Generation, die sagt, wie soll ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage, wenn ich das so richtig zusammenfasse?
das ist sehr philosophisch ausgedrückt, aber so kann man das sagen, ja. Ja, wir wissen doch, was wir glauben.
Sollten wir jedenfalls. Lassen Sie uns mal auf die konkreten Fälle, die ja hier auch zum Anlass unseres Gespräches dienen, zurückkommen. Böhringer Ingelheim, einer der großen Konzerne, hat angekündigt, milliardenschwere Investitionen in Deutschland nicht mehr weiter zu verfolgen. Sehen Sie das als Einzelfall oder ist das Symptom für eine Entwicklung?
Also ich beobachte das ja relativ genau, weil ich auch in der Altersversorgung auch über entsprechende Wertpapiere mich absichere, auch aus der Pharmabranche, wo ich dann fachlich mich auskenne. Also Böhringer gibt es leider nicht als Aktie. Das ist ein Familienunternehmen und die sind privat. Ist eigentlich das letzte große Familienunternehmen in diesem Bereich in Deutschland und an sich sehr erfolgreich. Ist in Deutschland jetzt inzwischen das größte Pharmaunternehmen, auch vor Bayer, die sehr viel Pech hatten, aber auch sehr viel ungeschickte Dinge gemacht haben. Und im Moment stagniert die gesamte Branche. Und wie in anderen Industrien wird in diesem Land einfach weniger investiert. Also Böhringer dreht jetzt nicht komplett die Investitionen zurück. Also die haben die Investitionen reduziert. Und Eli Lilly hat auch die Investitionszusagen halbiert.
Ja.
Gleichzeitig aber hat, heute kam die Nachricht, baut Roche in Penzberg, das ist ja die alte Böhringer Mannheim, baut dort eben die Diagnostiksparte nochmal mit einer halben Milliarde weiter aus. Also es ist nicht alles mies, ja, aber es steckt tief fest. Es passiert wenig Positives und das, was von der Politik kommt, ist auch nicht hilfreich. Der gesamte Gesundheitsmarkt ist komplett unter Druck.
Wenn Sie das so beschreiben, kann so eine Investitionsentscheidung, die dann nicht stattfindet, auch damit zusammenhängen, dass die Produktpipeline vielleicht schwieriger zu füllen ist? Kann es sein, dass viele Medikamente im Pharmabereich einfach schon erfunden sind und es immer schwieriger wird, zuverlässig Neues zu entwickeln? Ist es einfach enger geworden auf diesem Markt?
Anders, also wenn Sie jetzt nochmal ein besseres Aspirin erfinden wollen, was also so breit einsetzbar ist wie Aspirin, werden Sie ein Problem haben. Also es gibt natürlich jetzt Thrombozytenaggregationshemmer und Fiebersenker, die für spezielle Patientengruppen oder spezielle Krankheitsbilder effektiver sind als Aspirin, aber Aspirin selber, das wird auch in 100 Jahren noch bleiben. Aber wir haben so viele Erkrankungen, die schwer zu behandeln sind. Und wenn Sie sich angucken, woran man stirbt, das ist nicht an Covid, wie Frau Lein 2020 postuliert hatte, sondern man stirbt am Herzinfarkt, dann gefolgt von Lungenerkrankungen, Hirnschlag und dann an Krebs. Und diese Erkrankungen, die haben wir lange nicht gelöst. Und die Lebenserwartung, die steigt jetzt nicht mehr so stark oder kaum noch. Das hat aber andere Gründe. Die ist nur zum Teil auf neue Medikamente zurückzuführen. Das hat viel mit Arbeit zu tun und Lebensumstände und warme Heizungen und funktionierende Toiletten. Also es ist noch richtig viel zu tun. Die Wissenschaft geht auch weit voran. Also wir haben einen enormen Wissenszuwachs, was also die Biologie, die Biochemie der Zelle angeht, die Kommunikation der Zellen untereinander. Und ja, das größte Rätsel in der Medizin ist ja eigentlich immer noch das Gehirn. Also bei neurologischen Erkrankungen, da ist noch ein riesiges Feld, wo wir sehr, sehr viel besser werden müssen. Und bei Krebs haben wir tolle Fortschritte, aber Krebs zu heilen, wie Paul Ehrlich vor 100 Jahren gesagt hat, mit Hilfe des Immunsystems, das braucht noch eine Weile.
Jetzt machen wir mal einen kurzen Ausflug. Wir haben ja einen Trend im Moment in der Pharmabranche bei vielen großen Milliardärsunternehmern, die setzen auf Longevity und versuchen also das ewige Leben oder zumindest ein langes, gesundes Leben mit Hilfe von entsprechenden Rezepturen zu erreichen. Würden Sie Altern auch als Krankheit bezeichnen?
Nö, Altern ist ein Teil unseres Programms, genauso wie die Geburt. Und ich beschäftige mich selber auch sehr intensiv damit, aus verschiedenen Seiten. Und es gibt sehr, sehr viel Geld, was in den Bereich investiert wird. Aber wir haben jetzt noch nichts, was evidenzbasiert deutlich als Arzneimittel, deutlich das Leben verlängert. Und dummerweise und anstrengenderweise ist es tatsächlich so, also dass Bewegung eigentlich das Lebenselixier Nummer eins ist. Und dafür brauche ich keine Pharmaindustrie, das muss man selber machen.
Das ist, glaube ich, auch hinreichend verankert, nur man hält sich vielleicht nicht dran. Wenn wir zurückgehen zu diesen Entscheidungen bei Eli Lilly, bei Boehringer, wie aufmerksam wird eigentlich in der Branche sowas beobachtet? Was passiert in Unternehmensetagen, wenn solche Entscheidungen gefallen sind? Und wie bewertet man den Standort Deutschland dann, wenn man sieht, was da gerade passiert?
Na gut, wir haben verschiedene Perspektiven. Also wir haben die globale Perspektive. Ein Arzneimittel wird global vermarktet. Manche glauben tatsächlich auch, meine medizinischen Kollegen, ja, man kann nur in Deutschland vermarkten. Das ist Quatsch. Damit wird man das, was man investiert, nie zurückbekommen. Man muss global vermarkten und dann schaut man sich die Märkte an und die ein entsprechendes Preisniveau haben. Dann schaut man sich an, wie aufwendig es ist, durch die ganzen Hürden der Zulassung und des in den Marktbringens durchzukommen. Ja, und dann erkennt man, wow, Amerika ist immer noch der wichtigste Markt. Fast 50% aller Arzneimittel, der Wert von 50% der Arzneimittel geht nach Amerika. Das liegt an den hohen Preisen dort. Die sinken so ein bisschen jetzt mit Hilfe von Trump, aber jetzt auch nicht so, wie er es versprochen hat. Und dann haben wir Europa mit den vielen kleinen Einzelstaaten. Deutschland als größter Markt, als Referenzmarkt ist immer noch ein wichtiger, sehr, sehr wichtiger Markt. Man guckt genau hin, wie sind die Preisverhandlungen, wie sind die Nutzenbewertungen, wie aufwendig ist es, hier ein neues Produkt zu einem Preis X zu implementieren, wie viel Außendienst brauche ich, wie viel Medical Affairs brauche ich, wie teuer ist es, mit den Behörden zu kommunizieren, dann wie aufwendig ist es dann, den Preis festzusetzen. Und in Europa haben wir eben das Problem, dass diese Fragen in jedem Land immer etwas anders geregelt werden. Das heißt also, wenn Sie in Europa auf den Markt kommen wollen, dann brauchen Sie 20 Mal unterschiedliche Vertriebsstrukturen, Regulatory Affairs. Dann die Frage, wie mache ich Market Access? Ja, das heißt also, durch welche Behörden muss ich durch, welche Dokumente ausfüllen, welche Prüfungen bestehen, um dann tatsächlich von den Versicherungen das Geld zu bekommen.
Ist das ein Argument für mehr Vereinheitlichung auf diesem Markt in Europa?
Das wäre wünschenswert, aber das wird aus meiner Sicht in meiner Lebenszeit nicht mehr passieren.
Wir haben aber ja gemeinsame Zulassungsrichtlinien, eine gemeinsame Zulassungsbehörde in der EU. Da ist doch schon einiges passiert, oder?
Da ist schon einiges passiert, aber wir sind lange nicht auf dem Niveau der FDA in den USA. Oder die Chinesen kopieren ja viel, auch gute Sachen. Und in China ist es wohl auch etwas einheitlicher als bei uns in Europa. Dann haben wir natürlich unterschiedliche Bundesstaaten. In Amerika aber ähnliche Preisverhältnisse. Und wir haben hier in Europa unterschiedliche Staaten, die auch unterschiedliche Preise haben. Sie haben niedrige Preise immer in Griechenland, Rumänien, Bulgarien. Ja, und die höchsten Preise eben bei uns, Nordeuropa und in der Schweiz.
Wie ernst sollte eigentlich die Politik solche Warnsignale nehmen, wenn Investitionsstandorte nicht so ausgebaut werden, wie eigentlich gedacht, wenn man sowas aus den Unternehmensetagen erfährt? Was müsste dann in der Politik passieren?
Ja, da müssten überall die roten Lampen angehen.
Ja, das reicht ja nicht, da muss ja dann irgendwas...
Ja, aber die rote Lampe muss ins Gehirn. Das muss wahrgenommen werden. Und da es scheinbar wirklich so ist, dass also sehr viele unserer oben stehenden Politiker so gut wie keine Erfahrung im wahren Leben haben, haben sie überhaupt keinen Zugang dazu. Die können das nicht. Und früher war es so, dass man in den Ministerien immer Leute drin hatte, die was wussten, die lange drin waren, die Erfahrung hatten. Und jetzt ist es eben so, dass also bis in die Abteilungsleiterebene mit jedem Regierungswechsel die Leute ausgetauscht werden. Dann kommen nur noch zum größten Teil Leute rein, die aus der Partei kommen, aus parteipolitischer Sicht dort hineingewählt wurden. Aber den Leuten fehlen überall die Kenntnisse.
Würden Sie das für Politiker oder auch Ministerialbeamte der unterschiedlichsten parteipolitischen Couleur so sehen oder gibt es da Unterschiede?
wenn man sich die Lebensläufe anguckt, dann kann man sich da schon eine Meinung bilden. Und ein Teil von denen, die jetzt wirklich auch als Minister irgendwo gelandet sind, deren Lebensläufe würden für irgendeine Stelle im Mittelstand oder Industrie in der Regel nicht ausreichen, sagen wir es mal so. Das ist eine ganz eigene Welt, die Politik, und da kann man auch nicht hadern. Und der Professor Schatz-Schneider, ein Staatsrechtler,
ja,
der sich sehr viel um die Fragen der Souveränität dieses Landes etc. gekümmert hat, und der ist jetzt emeritiert, der war in Nürnberg, lebt jetzt in Berlin und hat etliche Bücher geschrieben über die Souveränität der BRD als Frage und auch die fehlenden Friedensverträge. Also ja, wir hätten da eine negative Auslese, auch bei ihm an der Universität. Es macht keinen Sinn, darüber immer zu schimpfen. Auch die Industrie selber hat Probleme, und die Kommunikation zwischen Industrie, Großindustrie, Mittelstand und der Politik ist natürlich jetzt auch deswegen schwierig, weil eben in der Politik kaum jemand da ist, der einfach versteht.
Wenn Sie selbst Vorstand in einem internationalen Pharmakonzern wären, würden Sie Deutschland als Investitionsstandort noch verteidigen?
Nur partiell, weil wir ja auf eigentlich fast allen Gebieten jetzt die letzten 20 Jahre schlechter geworden sind. Also ich mache ein Beispiel. Ich glaube, vor 2 Jahren war in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ein Interview mit dem Chef von Ratiopharm. Ratiopharm gehört jetzt der israelischen Firma Teva. Teva ist der größte Generikahersteller. Teva macht aber auch jetzt innovative Medikamente. Und der wurde gefragt, auch aufgrund des Arzneimittelmangels, ob es sich nicht lohnen würde, hier wieder Produktion aufzubauen für Schmerzmittel oder was immer fehlt, sind pädiatrische Arzneimittel. Das haben wir jetzt schon seit 10, 15 Jahren, das Problem. Er sagte, wenn Sie nochmal eine Investitionsentscheidung tätigen würden, und da hat er sich bezogen auf den Bau einer Anlage für therapeutische Proteine, sehr hochwertig ist, weil man auch noch Geld verdient, hat er gesagt, er würde es nicht nochmal machen, weil einfach die Genehmigungsdauern und die Qualität derjenigen, die die Genehmigungsprüfungen durchführen, so wären, dass man viele Jahre verlieren würde im Gegensatz zu anderen Standorten.
Und das führt dazu, dass die Arzneimittelversorgung in Deutschland am Ende bei bestimmten Medikamenten ins Stocken geraten ist?
Das ist etwas kurz formuliert. 80-90% aller Arzneimittel, die wir täglich zu uns nehmen, sind Arzneimittel, bei denen das Patent abgelaufen ist. Und früher, also das ist die Firma Hexal, gab es ja in der Nähe von München. Und das waren die Strüngmann-Brüder, die haben Hexal groß gemacht, als man die Gesetze so geändert hat, dass man aus patentgeschützten Arzneimitteln mithilfe von deren Daten dann günstig, also meistens über 90% billiger, diese Arzneimittel in den Markt bringen konnte und dann der sogenannte Originator, also der Erfinder, eben seinen Markt komplett verloren hat. Und das sind die Altarzneimittel, und dazu gehört auch das Aspirin, dazu gehören die Kindersäfte, dazu gehört aber auch Tamoxifen, also dieses Mittel, was bei Brustkrebs Standard ist, ja, was auch immer wieder fehlt. Und das Problem ist, dass die Chemikalien, die man dafür braucht, in Europa nicht mehr produziert werden, bis auf wenige Ausnahmen. Das machen Inder und Chinesen zum größten Teil, manchmal Koreaner. Und jetzt wächst auch überall in der Welt auch anders heran. Ich glaube, sogar Argentinien macht in dem Bereich jetzt mit. Bloß in Europa macht man es nicht mehr, weil es einfach zu teuer ist. Es war auch bequem, diese Dinge dann auszulagern. Also ich habe selber mal 2 Jahre in dem Bereich gearbeitet, in Österreich, und dann kauft man sich eben die Produkte ein und dann mischt man die hier in Europa und füllt die ab und klebt seinen Zettel drauf und schreibt dann Teva drauf oder Ever Pharma oder Bayer oder Pfizer, und dann denkt man, das wäre ein europäisches oder amerikanisches Arzneimittel, und letztendlich kommen alle Bestandteile von woanders her. Und wenn dann einer von denen nicht mehr produzieren kann oder zu viel produzieren oder mehr produzieren muss, wegen einer Krankheitswelle etc., dann haben wir nicht genug. Und dann bekommt der Markt diese Arzneimittel, der am meisten dafür zahlt. So, und das ist eben nicht Deutschland. Also haben wir in diesem Bereich, bei diesen Mangelprodukten, die anderswo hergestellt werden, immer wieder diese lange Liste an Arzneimitteln, die einfach nicht verfügbar ist.
Wir erleben das ja nicht nur in der Pharma- und in der Chemiebranche so, sondern das geht durch die Branchen hinweg, es geht durch die Industrie hinweg, dass es Lieferketten gibt, die durch Kriege, durch Krisen immer wieder angegriffen werden, unterbrochen werden und es dann hapert. Chipindustrie ist auch immer wieder so ein Beispiel. Die Gegenstrategie heißt ein Stück weit Deglobalisierung, mehr Produktion zu Hause, größere Lagerhaltung. Man versucht irgendwie, diese Lieferketten resilienter zu machen. Sehen Sie so einen Trend auch in der Pharmabranche?
Also es wird drüber geredet. Und dann muss eben der Staat die Möglichkeit bieten, dass Firmen das dann auch umsetzen können. Und da muss wirklich eine ganze Menge passieren. Ich mache ein Beispiel. Die Pharmaindustrie soll jetzt die nächste Stufe des Ausbaus der Kläranlagen in Europa bezahlen. Wissen Sie warum?
Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht mal, dass das ein Thema ist. Erklären Sie mal.
Das ist völlig verrückt. Es wird behauptet, dass die Pharmaindustrie und die Kosmetikindustrie verantwortlich sind für Mikropartikel in den Kläranlagen. Und das ist schlichtweg, wie vieles andere, was aus Brüssel kommt, falsch. Also die meisten Mikropartikel, die über die Abwässer in die Kläranlagen kommen, die kommen vom Reifenabrieb. Deswegen werden die Reifen immer dünner. Die müssen manchmal ausgetauscht werden. Das ist der Abrieb, der landet da. Und das Zweite ist, das ist das Waschen von Textilien. Und das landet da auch dort. Aber die Pharmaindustrie soll die jetzt bezahlen. Da denkt sich nur jeder, spinnt ihr eigentlich? Da wird jetzt im Moment auch geklagt. Dann haben wir dieses wunderbare Lieferkettengesetz, wo man dann bis zum infinitesimalen Lieferanten irgendwo in der Südsee oder...
Das sollte doch jetzt entschärft werden, dieses Lieferketten-Sorgfaltspflicht oder wie Gesetz. Ja.
Nur ein bisschen. Das Ding muss komplett weg. Also wenn Sie die Lieferketten so organisieren wollen, dass man resilienter wird, dann braucht man diese moralinsaure Überbürokratisierung nicht. Dann wird man sagen, weg damit. Ja? Und es sind viele, die sagen, weg. Sie können nicht alles überprüfen bis zu demjenigen, der irgendwo in Afrika oder Südamerika sitzt und auch die Dokumente fälscht. Ja? Also sagen wir es mal so, das ist völliger Unsinn. Ja? Aber in Brüssel hocken halt Leute, die sich das ausdenken und die setzen das durch, weil sie glauben, man wäre damit moralisch ein Stück weiter. Aber damit bringen wir eben die Industrie um.
Kommt diese Regulierungswahn überwiegend aus Brüssel oder tut Berlin sein Übriges dazu?
Berlin ist der wichtigste Partner bei solchen Gesetzen und man sagt ja dann immer, die in Brüssel, die machen das doch. Aber es sind viele Deutsche, die das machen und bei manchen Umweltvorgaben sind auch noch die Nordeuropäer mit dabei.
Wir kommen hier in unserem Gespräch von der Knappheit bei manchen Arzneimitteln, die hier nicht mehr hergestellt werden oder deren Grundstoffe hier nicht mehr hergestellt werden. Welche Gruppe macht Ihnen da die größte Sorge? Welche Arzneimittel könnten wirklich mal knapp werden und müssten hier mühsam beschafft werden?
Ja, also ich komme ja aus der Infektiologie und also ich finde es recht unspannend, dass immer wieder ganz wichtige Antibiotika fehlen, die für die Intensivmedizin notwendig sind. Sie wissen ja, dass jedes Jahr mindestens 50.000, 60.000 Menschen an einer Sepsis sterben, vielleicht sogar sehr viel mehr. Und wenn wir dafür eben nicht hochwirksame Antibiotika haben, dann werden noch mehr Menschen sterben. Also das ist zum Beispiel etwas, also was ja wirklich evident ist. Und wir haben nur noch einen Antibiotika-Produzenten, das ist Kunde in Österreich. Die machen noch was und der Rest ist weg.
Und ließe sich das umdrehen? Würde sich das lohnen, das umzudrehen? Oder ist da Hopfen und Malz verloren?
Greenspan hat ja verschiedene Vorschläge gemacht und versucht, die Vorschläge auch umzusetzen seit Jahren. Wir stellen immer drauf, wir wollen resilienter werden. Wir bevorzugen dann auch inländische Produzenten. Aber wenn keiner da ist, können wir den auch nicht bevorzugen. Und wenn wir dann also eine irre Bürokratie haben, wo der Bau einer Fabrik und die Genehmigung eben so lange dauert, dass man eben ja, einfach die Lust verliert, dort zu investieren, dann hilft auch diese Regelung nicht. Also wir müssen wirklich komplett das, was wir an Regelwerk aufgebaut haben, über die letzten 50 Jahre komplett überdenken.
Lassen Sie uns noch mal zu der Chemiebranche rüber gucken. Wir haben dort ursprünglich riesige Unternehmen. Wir haben sie immer noch. BASF ist, wenn mich nicht alles täuscht, der größte Chemiekonzern der Welt. Hat aber inzwischen sein größtes Werk in China stehen und inzwischen auch in Betrieb genommen. Die Chemiebranche ist extrem abhängig von regelmäßiger und vor allen Dingen preiswerter Energie. Wie stark beeinflussen die Energiepreise in Deutschland die Investitionsentscheidungen in der Chemiebranche?
Ich würde sagen, es ist nicht die Energie allein, sondern die Rohstoffe. Und der Rohstoff Nummer eins, den die Grundstoffchemie, nicht die Spezialchemie, sondern die Grundstoffchemie braucht, das sind Erdöl und Erdgas. Ja, und wir haben selbst im Kalten Krieg, als man gegenseitig sich Atomraketen an die Grenze gesetzt hat und sich nuklear bedroht hat, hat die Bundesrepublik Gas aus Russland bekommen. Wir müssen das immer im historischen Kontext sehen. Und aus diesem Erdgas wird auch indirekt wird Dünger gemacht. Wir haben ein Düngerproblem. Ja? Ich meine, der Erfinder der Ammoniak-Synthese in der BASF mit dem Haber-Bosch-Verfahren, jetzt wird der Ammoniak nicht mehr dort hergestellt. Ich habe selber mal als Werkstudent dort gearbeitet, in der uralten Anlage. Deswegen habe ich gesagt, die Chemie lebt ja noch von dem, was vor drei Generationen gemacht wurde. Ich habe tatsächlich in der Anlage mal gearbeitet, die 70 Jahre alt war. Die hat noch funktioniert. Also das zur damaligen Qualität dessen, was entwickelt und aufgebaut wurde. Und jetzt fehlt uns das. Jetzt fehlen uns auch die Produzenten für Kunststoffe. Wir produzieren fast keine Kunststoffe mehr in Europa, weil das meiste eben aus Erdöl oder Erdgas gemacht wird. Und das ist zu teuer. Ja? Und für diese Herstellung brauchen wir natürlich Energie. Die Energie wird wiederum teilweise aus Erdgas erzeugt. Oder man bezieht eben Strom aus anderen Quellen. Und wenn wir dann hauptsächlich diskontinuierliche Quellen haben, Sonne und Wind, die sind nun mal nicht stabil, dann kann man eben auch nicht stabil produzieren. Und um das auszugleichen, muss man eben Doppelstrukturen aufbauen. Also hat man dann Gaskraftwerke, aber davon haben wir zu wenig, weil überall auf der Welt Gaskraftwerke aufgebaut werden. Und dann haben wir noch die CO2-Bepreisung, die nächstes Jahr noch stärker werden soll. Ja, das heißt also, wenn Sie dann hier an dem Standort dann Erdgas haben und da ist natürlich viel C drin, ja, und Sie verbrennen das, dann haben Sie eben CO2, ja, dann wird es noch teurer. Sie kaufen es teuer und dafür, dass Sie es teuer gekauft haben, müssen Sie nochmal Abgaben bezahlen. Also das ist alles irre.
Klingt aber eben wieder so nach, es war früher besser, wir haben eben Gas, wir haben Öl aus Russland bekommen oder auch aus anderen Quellen und dann kam diese mehr oder weniger vermurkste Energiewende und jetzt stehen wir da. Wie könnte denn aber eine Zukunft aussehen, die jetzt nicht einen Schritt zurück bedeutet, sondern die in eine Richtung geht, die vielleicht eingeschlagen wurde, aber die einfach die Sicherheit der Energielieferungen feststellt? Wo sitzen denn die neuen Lieferanten oder können die alten Lieferanten wieder zu neuen werden? Wie stellen Sie sich das vor?
Na ja, gut, ich meine, die Dinge werden ja ausreichend diskutiert. In verschiedenen Medien, in anderen Medien eben nicht. Also auch die FAZ oder die Welt oder die Bild berichten ja auch drüber. Überall auf der Welt wird die Kernenergie ausgebaut. Deutschland ist das einzige Industrieland, was das nicht macht. Und was uns erzählt wird, dass die Kernfusion kommt, das ist natürlich Science Fiction.
Die kommt seit 30 Jahren, immer genau in 30 Jahren.
Als ich Kind war, habe ich schon darüber gelesen und dann habe ich Science-Fiction-Romane gelesen und da war das Standard und das war Science-Fiction und das ist jetzt leider immer noch Science-Fiction. Es gibt da Fortschritte, aber das wird ewig dauern, bis man da, falls überhaupt, tatsächlich günstig Energie bekommt. Also geht man eben auf die Kernreaktoren. Bei uns jubelt man, wenn also die Kühlblöcke zusammenfallen, da wurden, glaube ich, sogar die entsprechenden Sitze verlost, wo man besonders gut gucken konnte, wenn die Dinger zusammenfallen. In München hat man gejubelt, mit öffentlichen Geldern natürlich, dass die Atomkraft dann weg war. Also viele Münchner haben da mitgejubelt. Naja, gut. Und dann hat der jetzige Kanzler vor der Wahl gesagt, er ist für Kernkraft, aber im Ausland.
Und der Wirtschaftsminister damals, Herr Habeck, der hatte gesagt, ja gut, er hat in der Ukraine auch nichts gegen die dortige Kernkraft, weil da stehen die.
Bei uns standen die auch und das waren die sichersten der Welt. Na gut, okay. Also das ist ein Punkt, die Energieversorgung muss so sein, dass man nicht extra bezahlt oder bei LNG-Gas das Fünffache als das, was man früher bezahlt hat. Bloß weil unsere amerikanischen Freunde uns das gnädigerweise geben. Ja, und dann das Zeug dann eben ökologisch sehr zweifelhaft dann in Amerika gefrackt wird und dann mit Schiffen hierher transportiert wird. Das ist alles auch ökologischer Unsinn. Ja, aber es wird halt gemacht und einer profitiert und das sind die Amerikaner und wir bezahlen dafür und deswegen geht die Industrie weg, die Energie braucht.
Ist eigentlich das Kernproblem gar nicht so sehr die Höhe der Energiepreise, sondern die Unberechenbarkeit der Energiepolitik?
Das spielt mit Sicherheit eine Rolle, aber die Energiepolitik ist schon berechenbar und das wird jedes Jahr teurer. Ja, und jetzt gibt es wieder so einen subventionierten, niedrigeren Strompreis. Das ist alles ein Spiel. Die wissen hier, dass wenn wir nicht selber in der Lage sind, unsere eigenen Ressourcen zu aktivieren, ja, wird man hier energieintensiv nicht mehr produzieren können. Und das muss geändert werden.
Wer profitiert davon, wenn ein Standort wie Deutschland, wie Europa sich selbst ins Knie schießt, die Energie durch eigene Entscheidungen verteuert und unberechenbar macht? Wer sind die stärksten Wettbewerber, die dann frohlocken?
Die Amerikaner und die Chinesen.
In dieser Reihenfolge?
Zuerst Amerika, die Firmen investieren ja, und jetzt kommen wir wieder zur Pharmaindustrie. Die Pharmaindustrie investiert dann in Amerika. Sie investiert aber auch zum Teil dann in China. Also die Hälfte aller neuen biologischen Arzneimittel kommt inzwischen aus China. China hat sich innerhalb von einer Generation zu einem ganz entscheidenden Wettbewerber entwickelt in der Pharmaindustrie. Und Europa ist da komplett zurückgefallen. Also Platz 1 Amerika, Platz 2 China und dann weit abgeschlagen Europa.
Gilt das eigentlich auch für Forschung und Entwicklung?
Selbstverständlich.
Wenn Sie heute ein Pharmawerk bauen müssten oder ein Chemiewerk bauen müssten, wo würden Sie es hinstellen? In welchem Land?
Im Moment geben die Amerikaner wohl eine Menge Incentives und auch Druck, um dort zu investieren. Und wahrscheinlich ist die Rechtssicherheit in Amerika immer noch höher als in China. Also würde man dann nach Amerika gehen, vielleicht nach Kanada, nach Australien. Ja, aber der größte Markt der Welt ist Amerika. Dann produziert man für diesen Markt, dann hat man eben steuerliche Vorteile, dann hat man Vorteile bei der Abschreibung. Dann hat man Top-Forschungsstätten wie das National Institute of Health, das NIH. Also ich habe selber da mal ein Projekt gehabt. Das ist eine fantastische Wissensfabrik mit über 10.000 Mitarbeitern in der Nähe von Washington. Ja, dann profitiert man natürlich auch von solchen Standorten.
Es gibt ja immer wieder die Einschätzung, dass in der Forschung Deutschland, Europa, aber vor allen Dingen auch Deutschland nicht schlecht ist, sogar spitze ist. Man kann auch die Zahl der Patente zählen und stellt fest, naja, da sind wir jetzt zwar nicht an der allervordersten Stelle, aber doch auch weit vorne noch immer. Aber wenn es dann in die Umsetzung geht, dann wird es wirklich schwierig. Ist an der These was dran?
Darüber wird seit 30 Jahren diskutiert und dann hört man nur Lippenbekenntnisse aus der Politik. Das ist mir ja selber so gegangen. Wenn man eine gute Idee hat, das patentiert, dann gibt es eigentlich nur Probleme. Außer man kennt jemanden, der hat Geld. Also hier die BioNTech-Gründer, die haben mit dem Professor Huber in Mainz jemanden gehabt, der sehr gut vernetzt war, auch mit der Industrie, und der auch sehr viel öffentliche und private Gelder reingeholt hat. Und daraus ist ja dann die Ganymed entstanden und später die BioNTech. Und da sind die Strüngmanns ganz stark drin. Wenn man nicht solche Leute hat, dann wird es schwierig, was zu gründen. Also wir haben immer wieder Ausgründungen. Wir haben hier in München die Tubulis. Das waren zwei Chemiker, die Zytostatika an Proteine gebunden haben, an Antikörper und eine ganz gute Technologie entwickelt haben. Und die sind jetzt für 3,5 Milliarden an Gilead verkauft worden. Ja. Und und der Standort wird quasi pulverisiert. Das gleiche gilt für Morphosis. Das war eins der Vorzeigeunternehmen in Deutschland. Die wurden von Novartis gekauft und da hat sich der Standort auch aufgelöst. Also wenn wir mal hier was haben, dann wird in der Regel, bevor es groß wird, wird es gekauft.
Aber man kann ja auch umgekehrt auf das, was Sie beschreiben, einen Blick werfen und feststellen, okay, es kommt immer mal wieder was hoch. Es gibt offenbar immer wieder solche Leuchttürme. Nur im ganz großen Stil können sie dann hier nicht mehr wachsen. BioNTech ist ja vielleicht auch so ein Fall.
Ja gut, wir kennen die Internas nicht. Wir können ja nur lesen, was passiert. Die müssen kommerziell jetzt erfolgreich werden. Die haben ganz, was die Klinik angeht, sehr interessante Wirkstoffe in der Onkologie. Und ich drücke auch im Sinne der Patienten BioNTech die Daumen, dass sie da erfolgreich sind. Nee, uns fehlt die gesamte Infrastruktur, die die Amerikaner aufgebaut haben und jetzt die Chinesen auch. Mit Förderung, mit Venture Capital, wir haben da ein bisschen was, aber das ist alles halbherzig. Das mit den Abschreibungen funktioniert nicht. Steuerlich ist es hier ein Wahnsinn für diejenigen, die hier investieren. Und dann macht man ein Biotech-Meeting nach dem anderen und dann kommt ein Staatssekretär und sagt, wie toll das ist und es passiert einfach fast nichts. Und das gilt für ganz Europa.
Können Sie sich eigentlich noch erinnern, wenn Sie das so erzählen, wann Sie zuletzt mal stolz waren auf den Standort Deutschland in Sachen Chemie oder Pharma? Fällt Ihnen noch was ein?
Also stolz kann ich eigentlich nur auf das sein. Das ist eine persönliche Einstellung, auf das, was man selber macht oder selber erreicht mit seinen eigenen Händen. Aber ich würde sagen, über was wäre ich froh gewesen? Ja, muss ich lange nachdenken. Vielleicht nach der Sendung. Also es wird bestimmt was geben, ja, aber leider ist es einfach so, dass wir auch zugeschwemmt werden mit unguten Nachrichten und das überdeckt natürlich dann auch hier und dort auch positive Entwicklungen. Wir haben ja auch in Deutschland auch ausreichend intelligente Leute noch. Wir haben auch Leute, die motiviert sind, was zu machen, ja, bloß dafür brauchen wir halt das Umfeld.
Da frage ich mal umgekehrt, welche politische Entscheidung der letzten Jahre würden Sie als erstes zurücknehmen, wenn Sie das könnten, um der Branche wieder Tritt und Gehör zu verschaffen?
Also ich würde erstmal die steuerlichen Voraussetzungen optimieren für Neugründungen und für das Investieren und für die Abschreibungen. Das ist eine Sache. Dann sollte man zusehen, dass man auch attraktiv wird für andere Forscher. Das heißt, wir müssen zugucken, dass wenn hier jemand Geld verdient, er nicht das Gefühl hat, wenn ein Martins Ried irgendwo arbeitet, dass ihm gleich mehr als die Hälfte abgenommen wird. Ja, das ist in anderen Ländern anders. Also das Kulturelle ist, denke ich, hier ganz okay. Also beispielsweise Standort München ist attraktiv, ja, weil die Stadt attraktiv ist, weil die Umgebung attraktiv ist, ja, weil wir noch relativ viel Sicherheit haben im Vergleich zu anderen Städten in Deutschland. Also mit sowas kann man trumpfen, um wieder was aufzubauen. Aber letztendlich bräuchte man so eine gut entwickelte Infrastruktur, ein Ökosystem wie die Amerikaner. Ich kann nur eins sagen, die Dänen machen es besser. Ja, also pro Kopf, es gibt in der Zeitschrift Nature auch immer so eine Übersicht, also Gründungen und Biotech-Unternehmen pro Bevölkerung. Und da ist Deutschland ganz, ganz weit hinten und die Nordeuropäer deutlich besser. Da kann man sich was abgucken.
Und wenn Sie mal über die Grenze Richtung Süden gucken, in die Schweiz, wir haben in Basel einen großen Chemiestandort. Ganz offenbar funktioniert das direkt an der Grenze einen Tacken besser als auf der anderen Seite in Deutschland.
Ja gut, und Novartis, ja, und Roche gehören zu den größten Pharmakonzernen der Welt. Die sind global aufgestellt. Die haben in der Schweiz ein sehr gutes Ökosystem. Basel selbst als Biotech-Hub ist, glaube ich, der wichtigste Biotech-Gründungsbereich. Also ich habe selber mal über 2 Jahre für eine Schweizer Firma dort gearbeitet in Basel oder bei Basel. Und das war auch eine Abspaltung von Roche. Und dort passiert also wirklich eine ganze Menge. Und dort wird auch dann am Schluss Geld verdient. Ja.
Kann man von den Schweizern irgendwas abgucken?
Ja, eine ganze Menge. Aber da könnten wir eine ganze Sendung drüber machen. Das beginnt mit der direkten Demokratie, die wohl vor vielen Dummheiten schützt. Und Schweizer sind insgesamt ein bisschen rationaler als wir Deutschen. Ruhiger, langsamer, rationaler, sehr geschäftsorientiert und damit auch in ganz, ganz vielen Industriebereichen wirklich erfolgreich für dieses kleine Land.
Da machen wir davon eine eigene Sendung, aber vielleicht noch so zum Schluss gefragt. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben einen jungen Studienabsolventen, einen Chemiker oder Pharmazeuten, und der hat jetzt zwei Angebote auf dem Tisch. Eins kommt aus den USA, eins kommt aus Deutschland, beides in großen Konzernen. Wofür soll er sich entscheiden? Was würden Sie ihm raten?
Das, was ihm das Herz sagt, also in einem deutschen großen Konzern, kann man sich auch noch gut entwickeln. Man kann auch von da aus nach Amerika gehen, man kann von da aus nach Asien gehen. Also das sollte er sich angucken. Das ist auch egal. Wenn Sie zu Pfizer nach Deutschland gehen, sind Sie in der deutschen Pfizer, aber es ist ein amerikanisches Unternehmen und die meisten Biotech-Unternehmen in Deutschland sind amerikanische Unternehmen. Jetzt kommen Chinesen, das kann man sich dann auch angucken. Ich würde sagen, es ist wurscht. Er soll sich angucken, wie die Firmenkultur ist. Da kriegt man auch relativ viel raus. Es wird ja über die Firmen relativ viel geschrieben, wie auch die Atmosphäre dort ist und wie die Pipeline ist. Und dann kann man sich individuell entscheiden. Ja, ich würde da jetzt wegen deutscher Firma oder amerikanischer Firma nach Amerika oder nach Deutschland bei einem Großkonzern nicht differenzieren wollen.
Herr Scherz, wir haben ein intensives Gespräch geführt. Mir sind viele Dinge hängen geblieben. Mir ist Ihr Satz gut hängen geblieben. Wenn man eine gute Idee in Deutschland hat, dann beginnen erstmal die Probleme. Ich finde aber auch jetzt am Ende Ihr Schlusswort, folge deinem Herzen. Das ist sehr menschlich und sehr sympathisch. Und ich glaube, damit können wir am Ende sagen, gut, es gibt noch eine Chance. Wer sein Herz in Deutschland verloren hat, der soll es auch hier suchen und muss nicht unbedingt auswandern. Also ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, für diese Standortbestimmung in Sachen Chemie und Pharma. Und ich denke, es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir Anlass haben, über diese Branchen zu reden. Ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne und einen schönen Tag noch.
Das wünsche ich Ihnen auch.